Hallo? Ja. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Ich möchte gerne zu Beginn des Gottesdienstes mit Ihnen beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Ja, Vater, sei du heute auch morgen auch wieder bei uns. Zeig uns, dass du da bist. Mach unsere Herzen auf, mach sie weit. Öffne unsere Augen für das, was du uns zu sagen hast. Lass uns deine Liebe spüren und die Kraft, die von dir ausgeht. Wir danken dir für deine große Liebe und vor allem auch dafür, dass du uns niemals vergisst. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen. Ja, wie man unweigerlich merkt, der Tannenbaum brennt. Wir haben die dritte Kerze heute Morgen angezündet. Ich habe heute Morgen das Päckchen Nummer 14 an meinem Adventskalender geöffnet. Es sind nur noch 10 Tage bis Weihnachten, also bis Heiligabend. Weihnachten steht also quasi direkt vor der Tür. Und ist es nicht bei Ihnen auch so, je näher Weihnachten kommt, desto anstrengender wird es einfach? Ständig Besorgung machen, hier fehlt noch ein Geschenk. Ja, was machen wir denn jetzt zu essen? Müssen wir auch noch Essen einkaufen? Ja, und Weihnachten wird ja eigentlich immer so beschrieben als Fest der Liebe und Fest des Friedens. Aber gerade wenn man mit der lieben Verwandtschaft zusammensitzt, dann wird das doch manchmal eher anstrengend und alles andere als friedlich. Ich möchte dazu was erzählen vom letzten Wochenende. Wir hatten Besuch, ich war bei meinen Eltern zu Hause. Freunde der Familie, ein Ehepaar im Alter meiner Eltern. Und dann saßen irgendwann die Männer zusammen, ich saß daneben, am Samstagabend, und er fing an zu erzählen. Also, ich habe letzte Woche gesagt, dieses Jahr Weihnachten mache ich Lachs. Meine Tochter saß daneben und wir waren fleißig am Lachen und haben alle Späße gemacht. Und normalerweise gibt es ja bei uns immer Wild Heiligabend. Ja, am Anfang waren wir alle noch ganz fröhlich, bis sie dann merkte, dass es mir ernst war mit dem Lachs. Und ihr Gesicht wurde immer steinerner. Ja, Ende vom Lied. Dieses Jahr gibt es keinen Lachs. Ich mache wieder wild. Des lieben Friedens willen, weil sonst wäre Weihnachten ja nicht Weihnachten. Mein Vater fiel darauf nur ein. Ja, Weihnachten, das ist immer schwierig, wenn man auch nur eine Klitzekleinigkeit verändern will. Ich glaube, das lässt man besser. Das gibt nur Theater. Der eine oder andere von Ihnen wird das vielleicht auch kennen. Bei manchen Familien hat man vielleicht auch das Glück, dass der Vater nicht wie bei uns die einzige männliche Person im Haushalt ist und es darum immer besonders schwer hat. Aber ja, so hat doch jeder gerade auch an Weihnachten, wo man eigentlich immer bemüht ist, friedlich und freundlich und nett zu sein und einen tollen Abend und tolle Feiertage zusammen zu haben, immer irgendwas, was dann doch nicht so läuft, wie es geplant war. Ja, und jetzt möchten wir miteinander singen, ein Lied. Ich glaube, das kennen wir bislang noch nicht, darum wird Gerd auch einmal die Strophe und den Refrain durchspielen, ohne dass wir mitsingen. Und nebenbei singen wir auch, sammeln wir auch die Kollekte ein.
Thank you.
Ja, da möchte ich gerne mit uns den Predigttext lesen, der auch abgedruckt ist auf den Gottesdienstzetteln, und bitte euch dazu aufzustehen. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Dann müsst ihr nicht eure selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, so dass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich so gerne wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, das ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit und Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles mehr dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Amen.
Bevor ich auf den Predigttext eingehe, möchte ich nochmal anknüpfen an meine Predigt vom letzten Sonntag. Friede auf Erden bei den Menschen. Das rufen die Engel der Weihnachtsgeschichte über der ganzen Erde aus. Friede auf Erden. Und wir haben das dann schon gehört, Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Aber diesen Frieden auf Erden erleben wir oft nicht. Am letzten Sonntag ging es um Angst, die unser Leben oft bestimmt. Und heute möchte ich mit euch nachdenken über den Streit, den wir untereinander oft haben. Die Bild-Zeitung berichtete unter der Überschrift Weihnachtszeit ist Trennungszeit, dass die gefährliche Zeit für Beziehungen etwa 2 Wochen vor Weihnachten beginnt, ab 10. Dezember. Ein amerikanischer Autor habe untersucht, wann Facebook-Mitglieder ihren Beziehungsstatus am häufigsten ändern, zum Beispiel von verheiratet oder in einer Beziehung zu Single oder es ist kompliziert. Und das Ergebnis, die meisten Trennungen gibt es 2 Wochen vor Weihnachten oder während der Frühjahrsferien, Spring Break heißt das in Amerika. Ja, und dann habe ich bei meiner Recherche weiter auf Lifeline, einem Online-Portal des Gong Verlags, gelesen, einen Artikel. Wochenlang, heißt es dort, freuen sich alle auf Festtage im Kreise der Lieben, voll Freude und Harmonie. Ist Weihnachten dann da, sieht die Realität jedoch ganz anders aus. Streit, Enttäuschung, Türen knallen. Imke, das ist euch ja erspart geblieben. Aber Tatsache ist, dass mehr als 20% der Deutschen, bei 20% der Deutschen am schönsten Festtag des Jahres der Haussegen schief hängt. Und bei manchen Paaren spitzen sich die Differenzen so zu, dass auch viele eine Trennung in Erwägung ziehen. Die Statistik zeigt, dass die Nachfrage nach Scheidungsanwälten in den Wochen nach Weihnachten um ein Drittel steigt im Vergleich zum Rest des Jahres. Und dann kann man ja mal raten, worüber streiten sich die Partner in der Weihnachtszeit am häufigsten? Und ich nenne jetzt mal drei Dinge und ich bitte dann mal kurz abzustimmen und dann gucken wir mal, ob das mit der Statistik übereinstimmt. Worüber streiten sich die Partner am häufigsten? Erstens die Weihnachtsdekoration, Fragezeichen. Zweitens der Hausputz nach dem Fest. Und drittens, wo die Feiertage verbracht werden. Ich bitte jetzt mal darum, wer ist für eins, dass das am häufigsten ist, Weihnachtsdekoration? Wer glaubt, dass das der häufigste Streitpunkt ist? Okay, nicht so viele. Ihr werdet staunen, gleich sage ich es. Zweitens, Hausputz nach dem Fest. Wer glaubt, dass das ein häufiger Streitpunkt ist? Okay, auch wenige Meldungen, ja, danke. Und jetzt, wo die Feiertage verbracht werden. Jo, das ist es tatsächlich auch. 31% in der Statistik streiten sich über diese Frage, aber die Weihnachtsdekoration ist tatsächlich bei 17% auch ein gravierender Streitpunkt. Und Hausputz nach dem Fest 10%. Ja, weit, aber abgeschlagen dahinter dann auch noch die Frage nach der Arbeitsteilung bei den Weihnachtsvorbereitungen, Weihnachtsmusik, ob der Fernseher angeschaltet sein darf oder nicht, ob man in die Kirche geht und natürlich, was gegessen wird, obwohl das nur 4% so kritisch finden. Der Friede, den wir untereinander haben, ist aber nicht nur zu Weihnachten gestört. Eine der krassesten Formen von Friedensstörung, die es unter uns Menschen geben kann, so finde ich jedenfalls, ist der radikale Beziehungsbruch, Beziehungsabbruch. Gemeint ist damit, dass jemand in einer vertrauten, engen und tiefen Beziehung ohne ein Wort, ohne sich zu erklären, von heute auf morgen verschwindet, geht. Tina Soliman, eine Journalistin, Regisseurin und Autorin, hat dazu ein Buch geschrieben, Funkstille, wenn Menschen den Kontakt abbrechen. Sie kam auf das Thema, weil sie bei einer guten Freundin von ihr erlebte, dass der Freund den Kontakt von einem Tag auf den anderen abbrach, ohne sich zu erklären. Frau Soliman sagte in einem Interview, das war eine relativ taffe Frau und sie war am Boden zerstört. Sie spricht von ihrer Freundin. Ich habe sie noch nie so außer Fassung gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie so aus der Bahn wirft. Und dann hörte Frau Soliman von Familien, wo Kinder den Kontakt zu den Eltern abgebrochen hatten. Und die Verzweiflung auf beiden Seiten war extrem groß. Solche Erfahrungen haben sie auf die Spur dieses Themas gebracht. Sie hat recherchiert und festgestellt, dass fast jeder jemanden kennt, der auf diese Weise den Kontakt abgebrochen hat. Sie hat nach der Veröffentlichung dieses Buches weit über tausend Zuschriften von Betroffenen erhalten. Und sie sagt, Frau Soliman sagt, Funkstille ist die extremste Ablehnung, die man jemand gegenüber äußern kann. Und ich denke, es ist die extremste Form von Friedensstörung, die denkbar ist. Das alles sage ich einfach, um ein paar Schlaglichter zu setzen, die deutlich machen, wir brauchen Frieden. Wir brauchen Frieden in unseren Beziehungen. Und Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Streit, sondern Frieden meint, dass es uns gut geht miteinander, dass wir uns wertschätzen, respektieren, ergänzen, ermutigen, dass wir uns gerne haben, lieben. Frieden ist dort in einer Gemeinschaft, wo du gerne hingehst und sagst, jo, da bin ich gerne dabei. Aber das geht gar nicht so einfach. Selbst in der Gemeinde, in der Gemeinschaft von Christen nicht. Wir wollen Frieden und wir schaffen es oft nicht, in Frieden miteinander auszukommen. Gerade mit den Menschen, die uns besonders nahestehen, wird das schwierig. Die spannende Frage ist also, wie kommt Frieden in unsere Beziehung? Und meine erste Entdeckung an diesem Predigtext, den ich uns jetzt nochmal so in Abschnitten gleich vorlesen werde und dann immer etwas dazu sagen werde, meine erste Entdeckung ist, auch Christen haben Streit. Friede auf Erden, das rufen die Engel der Weihnachtsgeschichte laut über der ganzen Erde aus. Und in meiner Predigt beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, wie dieser Friede, Gottes Friede mit Jesus zu uns auf die Erde kommt und wie wir durch diesen Frieden einen anderen Umgang mit Angst finden, Freiheit von Angst erleben, wenn wir mit Jesus verbunden sind, mit ihm im Gespräch sind. Das ist eine Sache. Und ich glaube, das haben auch viele von uns erlebt. Aber die andere Frage ist, wie kommt es dahin, dass dieser Friede, den du für dich erfährst, dass dieser Friede sich auch auf deinen Umgang mit anderen auswirkt. Und jetzt lese ich uns nochmal die ersten zwei Verse. Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr dieses eine Gebot befolgt: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Paulus schreibt diesen Brief an Christen, an Gemeinden in Galatien. Das ist eine Landschaft, die liegt heute mitten in der Türkei. Also Ankara liegt ungefähr so mitten in Galatien. Und er ist in dem, was er hier schreibt am Anfang, genau bei unserem Thema. Die Christen in Galatien sollen einander lieben, einander in Liebe dienen. Sie sollen Frieden untereinander halten. Also es geht nicht nur darum, dass sie sich irgendwie auf großem Abstand ertragen, sondern dass sie sich einander positiv zuwenden, die Bedürfnisse der anderen erkennen und dann liebevoll einander helfen und dienen. Und dabei, sagt Paulus, soll sie das Gebot leiten: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Tja, und wer das praktiziert? Wem die Bedürfnisse des anderen genauso wichtig sind wie die eigenen, der, so sagt Paulus, erfüllt alles, was Gott will. Also, wenn wir so miteinander umgehen, einander dienen und lieben, dann haben wir ja Frieden. Das ist wirklich wunderbarer Zustand. Aber Paulus schreibt weiter: Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Das ist krass, oder? Eine völlig krasse Bildsprache. Menschen gehen aufeinander los wie wilde Tiere. Also da gibt es nicht nur ein bisschen Reibereien, sondern handfeste, aggressive, zerstörerische Konflikte. Wir wissen nicht genau, was der Paulus da meinte, damals in den Gemeinden von Galatien. Aber offensichtlich verletzten Menschen sich durch ihre Worte, durch ihre Verhalten, durch ihre Taten gegenseitig. Sie kränkten sich, sie beleidigten sich. Und das hat ihnen den Frieden genommen. Sie waren wütend aufeinander, hatten Aggression, Hass, Wut. Das zerstört Beziehungen, die wir untereinander haben können. Und ich frage mich, wie kann das sein? Das sind doch Menschen, die erfahren haben, Jesus gibt mir Frieden. Jesus nimmt mir meine Ängste. Oder die erfahren haben, Jesus stärkt mich in meinen Ängsten, sodass ich ruhig bleibe. Ich war eine Zeit lang Vertrauenspastor in Berlin, Brandenburg. Und als Vertrauenspastor trifft man sich dann mit anderen Vertrauenspastoren auf Bundesebene. Und da erfuhr ich dann so von den Kollegen von Konflikten, die es in freien evangelischen Gemeinden gab und gibt. Und ich war schockiert darüber, mit welcher Härte, ich würde gerade so sagen Brutalität, solche Konflikte in manchen Gemeinden ausgetragen werden. Ich will da gar nicht in Einzelheiten gehen. Also das gibt es auch heute. Und jetzt hören wir weiter, was Paulus schreibt, um den Christen in Galatien damals und uns heute zu helfen, aus dieser Streitfalle rauszukommen. Sei es in der Gemeinde, sei es in Familien, sei es in Freundschaften. Er schreibt, und jetzt lasse ich den Vers 16 aus, der kommt später, ich lese mit Vers 17 weiter. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Das ist richtig spannend. Hier kriegen wir einen Blick in die Hintergründe von Streit und Unfrieden. Wenn es einen Streit gibt, wenn du einen Streit hast, passiert vorher und währenddessen etwas in deinem Kopf. Es geschieht etwas in unserem Kopf. Da gibt es zwei Instanzen, zwei Stimmen. zwei Kräfte, die uns prägen. Die eine Stimme ist die Stimme unserer menschlichen Selbstsucht. Wörtlich übersetzt steht da im Bibeltext das Fleisch. Alte Übersetzungen haben das noch so. Gemeint ist damit der Mensch, ist unsere menschliche Natur, unser Wesen gemeint, insofern es vom Bösen, von der Macht der Sünde beherrscht wird. Und diese innere Instanz, die menschliche Selbstsucht oder das Fleisch, diese innere Instanz will immer wieder etwas haben. Und sie ist unersättlich. Sie will Recht haben, Anerkennung haben, Erfolg haben, Geld haben, Macht haben, Sex haben. I want it all. I want it now. Und diese Stimme ist kein fremdes Wesen. Diese Stimme gehört zu uns, gehört zu dir und gehört zu mir, ist Teil von uns. Und was diese Stimme in uns hervorbringt, das lesen wir in den Versen 19 bis 21. Das ist ein Katalog von negativen Dingen. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft. Jetzt kommen die Dinge, die explizit unsere Gemeinschaft zerstören. Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Und Paulus sagt, ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Also, mindestens 7 Dinge davon ruinieren unsere Beziehungen gründlich und die anderen sind auch nicht dazu angetan, Beziehungen zu verbessern. Das ist die eine Instanz. Und dann ist da die andere Instanz, die Stimme des Geistes Gottes. Und der Geist Gottes, das ist die Gestalt, in der Gott uns heute begegnet. Und der Geist Gottes ist nicht automatisch Teil von unserem Wesen. Wir empfangen den Heiligen Geist und werden eine Wohnung für ihn, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben. Wenn wir sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, ich vertraue dir, Jesus, sei du mein Herr, ich will dir den ersten Platz in meinem Leben geben. Wenn wir so sprechen und beten, dann zieht der Heilige Geist bei uns ein. Aber auch bevor wir so einen Schritt gehen, ist der Heilige Geist manchmal schon da, wenn auch auf eine etwas andere, distanziertere Form. Und dieser Geist Gottes, der spricht hinein in unser Denken, der zeigt sich dort, in unseren Gefühlen, unseren Gedanken. Durch diesen Geist erleben und spüren wir, dass Gott uns liebt, dass Gott uns freundlich anschaut. Gottes Geist zeigt uns, wie wir uns in einer kritischen Situation am besten verhalten können. Er warnt uns vor Gefahren und er gibt uns Kraft, das Gute zu tun. Was bewirkt dieser Geist Gottes in uns? Und wieder hat Paulus eine Liste, einen Katalog, diesmal von guten Dingen. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Also eine Gemeinschaft, eine Beziehung, wo all diese Dinge zu Hause sind. Halleluja, da fühle ich mich aber super wohl und du auch, denke ich. So, und diese beiden Stimmen, die Stimme der menschlichen Selbstsucht und die Stimme des Geistes Gottes, die, so lesen wir, liegen im Clinch miteinander. Also nehmen wir einmal an, du hast Streit mit deiner Frau, mit deinem Mann oder in deiner Familie mit deinem Bruder und deiner Schwester oder deiner Schwester. Eigentlich willst du das Gute. Du willst Frieden halten. Du willst dich versöhnen. Du willst den Konflikt nicht weiter anheizen, nicht zurückschreien, nicht streiten, nicht sticheln, keine zynischen Bemerkungen machen. Warum? Weil dir der Geist Gottes in deinen Gedanken genau aufzeigt, was dabei herauskommt. Du weißt, dass das nicht richtig ist, dass es Jesus nicht entspricht, dass es eurer Beziehung schadet. Und dann sind da aber auch andere Gedanken wie, das kann doch nicht sein. Jetzt reicht es mir. Das muss ich mir doch nicht bieten lassen. Jetzt muss ich mich hier doch mal durchsetzen. Und dann tust du es doch. Dir platzt der Kragen oder du willst es heimzahlen oder es rutscht dir einfach so heraus, der verbale Gegenschlag. Und was ist passiert? Das Fleisch, die menschliche Selbstsucht hat sich bei dir durchgesetzt, den inneren Kampf gewonnen. So ergeht es uns Christen immer wieder. Und das ist blöd, oder? Was tun? Und jetzt lass uns wieder hören, was Paulus sagt. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, Vers 24, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Hier werden wir erinnert, dass diese beiden Instanzen, diese beiden Stimmen, die in unserem Kopf sind, keine gleichberechtigten Gegner sind. Der Geist Gottes ist der bei weitem Stärkere. Die selbstsüchtige Natur in uns ist durch Jesus entmachtet. Dadurch, dass wir mit Jesus verbunden sind, seinen Tod am Kreuz für uns angenommen haben. Aber auch wenn die menschliche Selbstsucht entmachtet ist, kann sie noch ihren bösen, negativen Einfluss in uns entfalten. Was tun? Ich lese uns weiter, Vers 18. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Es geht hier darum, dass wir eine Weichenstellung vornehmen. Es geht darum, dass wir zulassen, dass Gottes Geist uns führt. Und das geschieht nicht automatisch. Geschieht nicht gegen unseren Willen. Geschieht auch nicht ohne unseren Willen. Das ist unsere Entscheidung. Das ist deine Entscheidung und meine Entscheidung. Du sagst, ich sage, Gott, wenn du durch den Heiligen Geist geh, sagst zu mir, dann will ich auch gehen. Und wenn du sagst, rede, dann will ich auch reden. Und wenn du sagst, schweig, dann will ich auch schweigen. Und wenn du sagst, hilf, dann will ich auch helfen. Ich will, dass du mich führst und mir die Richtung angibst. Wenn du so zu Gott betest, dann stellst du die Weiche dafür, dass sich sein Geist führen kann. Und vielleicht sagst du aber jetzt, zu mir redet der Heilige Geist gar nicht. Und wenn ich mal irgendwelche Gedanken in meinem Kopf habe, woher will ich wissen, ob Gott da mit mir redet? Und jetzt wird es ganz praktisch. Hier hilft uns der letzte Vers aus dem Text, den ich noch nicht gelesen und besprochen habe, weiter. Vers 16. Paulus sagt, ich will damit sagen, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Da müsst ihr nicht mehr euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Andere Bibeln übersetzen, wandelt im Geist. Das ist eine alte Redensart. Wir kennen vielleicht noch den Begriff Lebenswandel. Es geht darum, um unser ganzes Leben, nicht nur um Teilbereiche. Unsere ganze Lebensführung, morgen angefangen vom Zähneputzen und Frühstücken, durch den Tag, durch die Arbeit hindurch, bis abends zum Einschlafen. All das, so sagt Paulus, all diese Bereiche sollen verbunden sein mit dem Heiligen Geist. Vom Geist Gottes bestimmt sein. Also, Wandel im Geist, Leben aus der Kraft, die der Geist gibt, das können wir nicht in der stillen Zeit abhaken. Das geht nur im Alltag. Wenn du unterwegs bist, in der U-Bahn, im Bus, auf der Arbeit, bei deiner Haushaltsarbeit vielleicht, in den vielen unterschiedlichen Begegnungen mit Kollegen, Kindern, Nachbarn und so weiter. Da können wir Wandeln im Geist einüben. Und wie geht das? Wie geht das, ein Leben mit dem Heiligen Geist führen? Mir ist im Nachdenken darüber deutlich geworden, der Heilige Geist redet nicht wie ein Offizier, wie ein Befehlshaber im Militär. Stillgestanden! Alle rechts! Kompanie links! Nein. Der Heilige Geist redet eher wie bei einem Tanz. Stellt euch ein Paar vor, was anmutig tanzt. Normalerweise führt der Mann die Frau. Nicht durch viele Worte, aber durch klare körperliche Signale, Bewegungen und Gesten zeigt der Mann, welcher Schritt, welche Bewegung als nächstes kommt, welche Tanzfigur als nächstes folgt. Die Tänzerin muss ihrem Partner vertrauen, bereit sein, sich auf diese Signale einzulassen. Wenn das nicht klappt, dann stolpern die beiden über ihre Füße. So ist mir das im Tanzkurs am Anfang auch ergangen. Aber gelingt es, dann gibt es einen wunderschönen, harmonischen, anmutigen Tanz. Für das Paar schön und auch für die anderen, die zuschauen. Ich finde, das ist ein tolles Bild dafür, wie wir Wandel im Geist, Leben mit dem Heiligen Geist im Alltag praktizieren können. Das ist ein Tanz mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat dabei die Rolle der Führung. Er gibt uns Signale. Und die Frage ist, bist du bereit für diese Signale? Und ich möchte euch Anteil daran geben, wie ich das versuche zu leben. Für mich fängt das in der Stillzeit an. Wenn ich in der Bibel lese, dann gehe ich auf Empfang. Dann nehme ich auf, was Gott mir sagen will. Und dann erkläre ich Jesus, an diesem Tag führe du mich bitte mit deinem Geist. Zeig mir, was du willst. Ich will dir folgen. Und dann höre ich ja noch gar nichts. Das ist meine Entscheidung, meine Absichtserklärung. Und dann geht der Tanz los. Dann beginnt der Alltag. Und dann ist es wichtig, dass ich geistesgegenwärtig lebe. Ein Tänzer, eine Tänzerin kann ja auch nicht so tun, als ob sie sich alleine bewegt. Sie weiß, ich bin mit einem Partner im Tanz. Geistesgegenwärtig leben, das heißt für mich dann zum Beispiel, dass ich Gott immer wieder danke für die vielen guten Dinge, die er mir geschenkt hat. So bleibe ich in dem Bewusstsein, Gott ist bei mir. Er hat die Rolle des Führenden. Und dann kommt ein spannender Punkt vielleicht im Lauf des Tages. Eine Wendung, wo ich so nicht darauf vorbereitet bin. Vielleicht begegne ich irgendeinem Menschen und dann gibt mir der Geist Gottes einen Impuls. Rede mit ihm, rede mit ihr, erzähle ihr etwas von deiner Hoffnung, die du durch mich hast. Ohne die vorher gelebte Geistesgegenwart haut mich das um. Haut mich aus der Kurve. Ich kann der Bewegung im Tanz mit dem Heiligen Geist nicht folgen. Das ist ja blöd, ne? Wenn man miteinander tanzt und da macht der Mann auf einmal eine Bewegung und die Partnerin ist darauf gar nicht vorbereitet und dann fängt das Gestolpere an. Also, wenn ich vorher in dieser Geistesgegenwart gelebt habe, durch die stille Zeit, durch das Dankgebet zum Beispiel, durch andere Dinge, für mich ist eine Hilfe, auch im Inneren zu beten, auch in Sprachen zu beten. So. Und wenn ich so unterwegs bin, dann haut mich das nicht aus der Kurve, dann kann ich folgen. Und dann wird der Tanz gut. Ein anderes Beispiel noch. Da erlebe ich einen Konflikt mit meinem Sohn. Er ist richtig frech, widerspenstig. Ich würde mich am liebsten mal durchsetzen. Klare Grenzen ist zu sagen, so mein lieber Freund, so geht es nicht, so redest du nicht mit mir. Und da macht Gottes Geist mich aufmerksam. Schau mal genau hin. Da stimmt etwas mit ihm nicht. Er ist verzweifelt. Er ist enorm unter Druck. Und ich kann diesem Impuls folgen, diesem Impuls des Geistes Gottes. Und ich frage ihn, du, was ist los? Und dann erzählt er eine ganze Menge von Sachen. Und ich verstehe, warum er so verzweifelt und auch aggressiv reagiert. Dieses Bild von einem Paar, was tanzt, finde ich ein wunderschönes Bild dafür, was Paulus sagt. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Wandelt im Geist. Und dann müsst ihr euren selbstsüchtigen Wünschen nicht mehr folgen. Diesen Impulsen, die Beziehung zerstören, belasten, die Beziehung so schwer machen. Wenn wir im Alltag unseren Tanz mit dem Heiligen Geist einüben, dann haben unsere selbstsüchtigen Wünsche keine Macht mehr. Willst du diesen Tanz versuchen? Dann zieht der Weihnachtsfriede bei dir ein. Und das Abendmahl, was wir jetzt gleich feiern, kann ein guter Ausgangspunkt für diesen Tanz mit dem Geist Gottes sein. Amen.
Ja, und unsere Gemeinde ist keine stillstehende Gemeinde, sie verändert sich und sie wächst auch. Und wir möchten heute jemanden vorstellen und dazu bitte ich einmal die Karin Haddad und die Dagmar Marbach auf die Bühne. Nicht da? Ach so.
Ja, wir stehen hier, weil ich gern jemanden vorstellen möchte. Ich hatte letzten Sonntag zusammen mit Silke Körner das Aufnahmegespräch mit Dagmar Marbach. Und Dagmar kommt schon seit ungefähr einem Jahr zu uns und wir freuen uns auch darüber. Und mir und auch anderen Leuten ist aufgefallen, Dagmar, dass du einige von den Alteingesessenen hier ganz gut kennst, aber auch schon einige unserer Gäste, die als Gäste zu uns in den Gottesdienst kommen. Vielleicht erzählst du uns kurz mal, wie das sein kann.
Ja, es sind so verschiedene Stationen in meinem Leben, wo ich das festmachen kann. In Barup, in der evangelischen Kirche, wo ich war, gab es einen Gebetskreis und da kam Rupi irgendwann hin. Und durch Rupi lernte ich die Vorgänger von den jetzigen Pasteuren kennen und habe auf ihren Geburtstagsfeiern Menschen kennengelernt. Dann gab es in Barup das Heunerheim, da bin ich als ehrenamtliche Helferin, Besucherin gewesen und habe da Wilhelmine Vogt kennengelernt. Und dann bin ich in Kontakt mit Studenten gekommen, mit der SMD, die damals hier, glaube ich, war, in der FEG, da bin ich ein paar Mal hierher gekommen. Und durch die SMD habe ich Afrikaner kennengelernt, bin gefragt worden, ob ich einen afrikanischen Bibelkreis machen würde für Studenten, Aufbaustudenten, die ein Jahr immer nur herkamen. Das habe ich 18 Jahre lang gemacht. Und ganz zu Anfang habe ich dann die Hele Hermann kennengelernt, habe mit ihr jahrelang jeden Montag abwechselnd mal bei ihr, mal bei mir zum Bibellesen mich getroffen und zum Beten. Und da habe ich schon damals angefangen, auch hier für diese Gemeinde mitzubeten. Und beten ist mir einfach ganz wichtig. Und durch die afrikanischen Studenten bin ich in eine afrikanische Gemeinde gekommen, in der ich 13,5 Jahre war. Und ja, und dann merkte ich, dass mein deutsches Herz doch wieder nach einer deutschen Gemeinde sich sehnte. Und habe da letztes Jahr im Dezember gekündigt. Und meine Tochter Claudia fragte mich, ja, und nun, Claudia Rohlfink ist meine Tochter, und die fragte mich, ja, was willst du denn jetzt machen? Ich sage, ich komme zu euch, um mich erstmal zu erholen. Ja, und das habe ich wirklich genossen, dass, ich sage jetzt einfach mal ihr, weil ich denke, wir alle oder die meisten sind Geschwister und wir in unserem Kulturkreis duzen unsere Geschwister und deswegen erlaube ich mir jetzt einfach mal du zu sagen und ihr. Ja, und das habe ich wirklich genossen, dass ich hier nicht gedrängt wurde, nicht geschoben wurde, sondern einfach gucken konnte. Und ja, ich war begeistert und erfreut, wie hier gebetet wird und wie Predigten und Bibelarbeiten immer was mit dem Leben zu tun haben und nicht irgendwo abgehoben sind. Und was mich ganz schwer beeindruckt hatte, war, dass hier über den Tellerrand geguckt wird. Und das ist mir ganz deutlich bewusst geworden bei den 42 Tagen hier für unsere Freunde. Da ist von hier oben gesagt worden, in der Josua-Gemeinde gibt es ein Seminar über Evangelisation. Und wer da möchte, geht da bitte gerne hin. Eine Gemeinde kann nicht alles abdecken und wenn das euer Ding ist, dann geht da bitte hin. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ja, danke, danke.
Ja, Dagmar, du bist offensichtlich vielseitig begabt. Kannst du dir schon vorstellen, wo du dich hier einbringen möchtest?
Beim Beten auf jeden Fall. Zum Ostergarten habe ich mich schon gemeldet, bevor überhaupt Mitgliedschaft wirklich anstand, weil ich da dreimal teilgenommen habe und es mir selber sehr, sehr viel gegeben hat. Und das würde ich einfach so als Dankeschön wieder etwas zurückgeben in diesen Ostergarten. Aber ansonsten würde ich es halten mit Paulus, der gesagt hat, wir sind von Gott geschaffen und Gott hat auch gleichzeitig gute Werke geschaffen, die jede einzelne von uns tun sollte in seinem Sinne. Und da hat er mich zwar jetzt hierher geführt, ganz klar und deutlich, aber mir noch nicht so ganz konkret gezeigt, oh, die Kinderarbeit, die Seniorenarbeit oder dies oder das, die Ausländerarbeit ist dran. Da warte ich einfach ab. Es braucht Geduld, da muss Gott vielleicht auch noch einiges an mir arbeiten und zurechtdrücken, dass ich irgendwas hier machen kann. Und ich bitte euch auch um die Geduld mit mir, dass ich wirklich die Zeit habe oder mir die Zeit nehmen darf, bis ich ganz klar sehen kann. Danke.
Okay, Dagmar, vielen Dank und wir freuen uns auf dich.
Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, und wie Rolf das auch gerade schon angekündigt hat und wie ihr auch wahrscheinlich schon gesehen habt, werden wir jetzt gleich das Abendmahl feiern. Wir haben heute hier 4 Tische aufgebaut. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Prozedere. Wir haben vorgesehen, dass wir kleine Gruppen bilden und dann jeweils immer in der Gruppe uns das Abendmahl zusammen einnehmen. Und wenn die eine Gruppe fertig ist, dann kommt die nächste. Und ja, so lang bleibt der Rest sitzen und wartet, bis er dran ist quasi. Genau, dann möchte ich Rolf noch bitten, der das weiter ausführt. Ach ja, und die Abendmahlshelfer dürfen sich auch schon zu den Tischen begeben.
Ich finde, das sieht immer wunderschön aus, wenn die Abendmahlstische so vorbereitet sind. Da hat Krasimira Topalska, unsere Hausfrau, nee, wie sagt man, Hauseltern, weiblicher Teil, Hausmutter, so ist es, gute Arbeit geleistet, das sieht sehr schön aus. Mir ist dann aber doch auch wichtig dabei zu sehen, dass es mehr als das, was Menschen mit Liebe vorbereitet haben. Beim Abendmahl geht es darum, dass Jesus selber uns einlädt zu sich, mit ihm Verbindung zu haben, Gemeinschaft zu haben. Und der Apostel Paulus führt das so in seinem Brief an die Korinther aus: Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann haben wir es tatsächlich mit Jesus zu tun. Mit seinem Leib, seinem Leben, das er für uns gegeben hat. Mit seinem Leben können wir uns verbinden, wenn wir das Brot essen und es kauen und hinunterschlucken und den Wein trinken. Das ist für uns eine körperliche Erfahrung, durch die Gottes Geist uns deutlich macht, so nimmst du Jesus in dein Leben auf und bist mit ihm verbunden. So ist Jesus Teil deines Lebens, er ist dein Herr. Wenn du das möchtest, wenn du diese Erfahrung und diese Entscheidung so treffen möchtest und machen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, nach vorne zu kommen, das Abendmahl zu nehmen. Wenn du aber empfindest, ich weiß noch nicht genau, wie ich mit Jesus unterwegs bin, dann bitte ich dich, bleib einfach ganz ruhig auf deinem Platz sitzen, bete für dich und dann ist einfach das Abendmahl an der Stelle noch nicht der richtige Schritt für dich. Ich lese uns jetzt noch einmal aus dem Korintherbrief die Worte vor, mit denen Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Und ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen, gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Ich möchte Gott danken, Jesus danken für das Abendmahl, für die Gaben des Abendmahls, für Brot und den Becher mit dem Traubensaft. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns das Abendmahl geschenkt hast. Danke, Jesus, dass wir im Abendmahl erfahren dürfen, dass wir zu dir gehören, dass wir fest verbunden sind mit dir, dass du dein Leben für uns hingegeben hast und dass wir dich und die Vergebung, die du uns gibst, aufnehmen können, annehmen können. Jesus, danke, dass du uns das nicht nur mit Worten zusprichst, sondern im Abendmahl das auch sicht- und fühlbar für uns machst. Jesus, danke für dieses einzigartige neue Leben, was durch dich möglich ist. Und dass wir das hier beim Abendmahl erfahren. Und danke, dass das hier nochmal neu festgemacht wird und dann weitergeht. Und dass das, wie ich in der Predigt gesagt habe, ein Tanz ist im Alltag. In diesem Sinne, dass du bei uns bist und dass du uns führst durch oft zarte und leichte Impulse. Und es wird ein anmutiger Tanz, wenn wir uns darauf einlassen können. Und hier im Abendmahl setzen wir den Anfangspunkt dafür. Danke. Amen. Ja, haben das schon gehört? Wir können jetzt nach vorne kommen an die Station. Wir werden uns dort jeweils im Kreis aufstellen. Ich habe eine Bitte. Wenn ihr den Kelch empfangt und weitergebt, tut es mit einem Zuspruch. Ein kurzes Wort, Christi Blut für dich vergossen, oder auch ein Bibelwort, Segenswort. Einige von uns möchten nicht den großen Kelch nehmen, sondern aus so einem kleinen Becher trinken. Nehmt bitte trotzdem erst den großen Kelch, gebt ihn mit Zuspruch weiter und dann nehmt euch den Einzelkelch. So ist jeder eingebunden in dieses Empfangen und Weitergeben des Abendmahls. Bitte kommt jetzt.
In der Predigt gerade hatte ich ein anderes Bild vor Augen als Rolf. Das liegt vielleicht daran, dass ich nie zur Tanzschule gegangen bin. Aber mit Schule hatte das trotzdem zu tun. Ich habe nämlich wirklich an Schule gedacht und dabei ist mir das Lied eingefallen, Will bei dir zur Schule gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das singen wir heute nicht, aber genau das ist, glaube ich, auch der Punkt. Wie oft gehen wir bei Jesus denn wirklich noch zur Schule und lassen uns auch von ihm einladen in die Schule? Er hat das für uns bereitgestellt und wir versuchen irgendwie oft in unseren ganzen Streitigkeiten und in dem, was uns Probleme bereitet, unsere eigene Lösung zu finden. Aber ja, Jesus als Lehrer, der wirklich eine Lösung für die Probleme hat, kann uns da weiterhelfen, aber wir gehen nicht immer dahin und sagen ihm, welches Problem wir haben und dass wir eine Lösung brauchen. Und das passt jetzt eigentlich auch zu den Liedern. Die Grundlage, mit der wir starten, ist, dass ja, Jesus in die Welt gekommen ist, das feiern wir an Weihnachten und dass es nicht nur dabei geblieben ist, sondern dass er unser Helfer und Retter geworden ist, dass er eine Lösung für unsere Probleme bereithält und dass er mit den Problemen ans Kreuz gegangen ist. Friedrich von Bonhoeffer hat zu Weihnachten gesagt, dass Weihnachten das große Wunder der vergebenden Gnade Gottes ist. Und das Wunder dieser heiligen Nacht ist, dass das hilflose Kind unser aller Retter wird. Das wollen wir an Weihnachten feiern und ja, auch in der Anbetungszeit jetzt genau daran denken. Und dazu laden wir euch herzlich ein.
Sleep. Save you, he can move the mountains. du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Du tust, in der Nacht meiner Seele. Du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere.
Amen.
Ja, damit wären wir auch schon fast wieder am Ende des Gottesdienstes. Und damit bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie nochmal darauf hinzuweisen, dass alle außerplanmäßigen Veranstaltungen, die in nächster Zeit kommen, sowie auch die Gottesdienste zur Weihnachtszeit hinten auf dem Gottesdienstblatt abgedruckt sind. Des Weiteren sind natürlich alle wieder herzlich eingeladen zu Gespräch und Gebet hier in der Ecke unter den Nichtmehrpalmen. Ja. Und dann wünsche ich euch Ihnen noch einen schönen, sonnigen dritten Advent. Und ich möchte gerne noch zum Abschluss das Vaterunser gemeinsam beten und Ihnen danach den Segen zusprechen. Und bitte dazu aufzustehen. Vater, unser im Himmel, geheiligt. Ja, und Gott, unser Vater im Himmel, der wird nicht von deiner Seite weichen. Alle eure Hilfe könnt ihr von ihm erwarten. Seine schützende Hand hält er über euch und seine starke unter euch. Geht mit ihm gemeinsam, gesegnet durch diese Woche. Amen.